Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Funkhaus begrüßt Sie ganz herzlich Monika Strava zur Juni-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien. Ich freue mich sehr, Sie auch am Ende des ersten Sommermonats im Namen all meiner Kollegen vom Funkforum begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie uns durch die nächste Stunde treu begleiten werden. Meteorologisch gesehen war der Sommerbeginn nicht sehr vielversprechend, dafür aber war es ein recht ereignisreicher Monat. Über die wichtigsten Ereignisse wollen wir heute im Laufe der Sendung berichten. Das Treffen der Banater Schwaben in Ulm war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Darüber berichten heute unsere Kollegen von Radio Temeswar, aber auch über den Besuch einer Gruppe einstiger Banater Schwaben aus Nordamerika im Banat. Es sind 100 Jahre seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges her, der zum Zerfall der damaligen Donaumonarchie führte. Aus diesem Anlass fanden im Banater Bergland und in Arad zahlreiche Veranstaltungen statt, um dieses Datum zu markieren. Mehr dazu im Laufe der Sendung. In 5 Kirchen in Ungarn läuft zurzeit ein Pilotprojekt zum Erlernen der deutschen Sprache im Kindergartenalter. Darüber berichten heute unsere Kollegen aus 5 Kirchen. Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Joachim Gauck, hat das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an einen renommierten Bukarester Akademiker und an einen Siebenbürger Sachsen verliehen. Darüber aber mehr im Laufe der Sendung. In der Hoffnung, dass Sie uns treu durch die nächste Stunde begleiten werden, wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, gute Unterhaltung. Am Pfingstwochenende trafen sich die Banater Schwaben in Ulm zum Heimattreffen 2014. Der Heimattag wurde traditionell in der Ulmer Innenstadt und in den Donauhallen abgehalten. Folklore, Kultur, Brauchtum und sozialer Zusammenhalt standen auch heuer im Mittelpunkt der vielzähligen und vielfältigen Veranstaltungen. Auch wenn die Zahl der Teilnehmer zusehends schrumpft, die Mehrzahl der Besucher über 60 ist und Kenner der Traditionen wegsterben, geben engagierte Jugendliche Hoffnung für den Fortbestand der Banater Schwaben. Sie hören eine Reportage von Astrid Weiß von Radio Temeswar.
Knapp 5000 Landsleute kamen am Wochenende zusammen, um gemeinsam den Banater Heimattag 2014 in Ulm zu erleben. Auch wenn die Anzahl der Teilnehmer von Jahr zu Jahr schrumpft, bleibt der Grund, nach Ulm zu fahren, jedoch der gleiche.
Weil man so viele Landsleute da trifft und naja, weil es halt einfach zu uns gehört.
Ja, man will alle Landsleute sehen.
Ich bin aus Lipa. Also ich war jetzt schon seit längerer Zeit nicht hier und dann hatte ich Sehnsucht mal nach dieser Stimmung und einfach viele Freunde von früher wieder zu treffen.
Ja, ich komme aus Neupanat, Horja, heute in Arad eingemeindet. Es ist ein Stück schon aus der alten Heimat, gleichzeitig auch ein Stück der neuen Heimat.
Damit man Bekannte und Verwandte trifft.
Dasselbe, Verwandte, Bekannte. Schulkollege, die wo noch leben.
Das ist für mich sehr wichtig. Ich bin Schwäbin und werde auch immer eine bleiben. Und ich wohne auch in Schwaben.
Das Programm der Heimattage umfasste auch in diesem Jahr die traditionellen Auftritte in der Ulmer Fußgängerzone am Samstag und die Kranzniederlegung beim Auswandererdenkmal am Donauufer. Hier hielt der junge Dennis Schmidt aus Mannheim eine auffrischende, aber auch schwäbisch selbstbewusste Rede.
Ihr seid der Stolz der Banater Schwaben. Ihr, die noch unsere Mundart pflegt. Ihr, die so stolz unsere Trachten präsentiert. Ja, ihr, die kurzum unser Brauchtum am Leben erhaltet.
Seit 20 Auflagen ist Ulm die Patenstadt der Banater Schwaben und der Austragungsort der Heimattage. Oberbürgermeister Ivo Gönner.
Es ist in mehrfacher Hinsicht für uns Ulmer wichtig, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass sie ihre Wurzeln nach wie vor pflegen und ihre Kontakte erst recht und dann alle 2 Jahre zum großen Heimattreffen zusammenkommen.
Bei den Ulmer Donauhallen wurden die Teilnehmer auch in diesem Jahr mit Blasmusik der Donauschwäbischen Blaskapelle Sonntagmorgen empfangen. Um 10 Uhr begann sodann die Festkundgebung. Die Festrede in diesem Jahr hielt der Präsident des Landtags Baden-Württemberg, Guido Wolf.
Sie, meine Damen und Herren, als Banater Schwaben sind idealtypische Gestalter einer konstruktiv verstandenen und vor allem konstruktiv praktizierten Herkunftskultur. Denn sie vereinen das Wesentliche, die freiwillige Selbstbindung an Werte und den festen, redlichen Willen, aus der eigenen Kultur heraus einen spezifischen Beitrag zur gedeihlichen Entwicklung des Großen und des Ganzen zu leisten.
Einer der ergreifendsten Höhepunkte der Heimattage war die Verleihung der Prinz-Eugen-Nadel, die höchste Auszeichnung der Landsmannschaft Banater Schwaben, an Rechtsanwalt Dr. Heinz-Günter Hüsch, dem Verhandlungsträger von deutscher Seite für den Freikauf Rumäniendeutscher während des kommunistischen Regimes.
Das war eindrucksvoll und ich bin auch sehr bewegt. Aber es kam natürlich ein Glücksgefühl auf. Ich sah eben dann doch vor Augen den Erfolg der Bemühungen. Nun, heute ist das die einzige und erste Ehrung, die kommt. Akzeptiere das sehr, freue mich auch darüber.
Es folgte der Festgottesdienst, zelebriert von Heimatpfarrer Peter Zillig. In einem über zweistündigen Programm präsentierten 14 Gruppen der Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen durch Lied, Tanz, Theater und Gesang die rund 300-jährige Geschichte der Banater Schwaben von ihrer Ansiedlung bis zum heutigen Tage. Ein Novum in diesem Jahr war die Einrichtung eines literarischen Salons, bei dem Banater Landsleute ihre jüngsten Werke präsentieren konnten. So Ilse Hehn, Julia Schiff, aber auch Horst Samson.
Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass erstmals auch die neue Literatur, die jüngere Literatur auch in diese Veranstaltung integriert sind.
Nach zwei ereignisreichen Tagen der Begegnung zeigte sich der Bundesvorsitzende Peter Dietmar Leber zufrieden mit den Banater Heimattagen.
Der Heimattag hatte viele Höhepunkte in diesem Jahr. Ich glaube, am bewegendsten war sicher die Ehrung von Dr. Heinz-Günter Hüsch im Rahmen der Kundgebung, die sich für mich wie eine Versöhnung der Banater Schwaben mit ihrer eigenen Geschichte gestaltet hat. Ich will natürlich aber auch die Rede von dem Herrn Landtagspräsidenten Guido Wolf unterstreichen, der nicht die Geschichte der Banater Schwaben nacherzählt hat, die wir alle kennen, sondern der eine Analyse dieser Geschichte geliefert hat und auch ein stimmiges Bild für die Zukunft entworfen hat. Es war beeindruckend. Nichtsdestotrotz hatte dieser Heimattag ein großes Angebot parat. Auch das war ein Kennzeichen. Es gab mehrere Programmpunkte, die alle für sich genommen wichtig waren und den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben hat, sich umfassend und breit über die Banater Schwaben, aber auch über das, was sie heute bewegt, zu informieren. Wir werden weniger, das ist richtig, aber diejenigen, die kommen nach wie vor sehr gerne und fühlen sich wohl in dieser Gemeinschaft und mit diesen wollen wir auch weiterhin arbeiten.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Eine Gruppe einstiger Banater Schwaben aus Nordamerika war über zwei Wochen in Europa unterwegs, um ihre Familiengeschichte zurückzuverfolgen. Ihre Großeltern emigrierten um die Jahrhundertwende nach Kanada und in die USA. Heute wollen die Nachkommen die Herkunft der Familie nachvollziehen. Dafür weilten sie heuer auch zwei Tage im rumänischen Banat. IFA-Redakteurin Annik Trautzettel von Radio Temeswar traf sie und berichtet.
5000 Kilometer haben die Mitglieder der Sitschidorf Village Association mit dem Bus quer durch Europa zurückgelegt. Sie starteten in Frankfurt, wo ihr Flieger landete, und begaben sich auf Spurensuche im heutigen Frankreich, Deutschland, Ungarn, Rumänien und Serbien. Dabei konnten sie die Route nachverfolgen, die ihre Ahnen einst zurücklegten. Von Süd- und Westdeutschland oder gar dem Elsass brachen die Menschen einst auf, um die sumpfigen Gebiete des Banats zu besiedeln und urbar zu machen. Die Teilnehmer der Reise zeichnen sozusagen auch die Reiseroute ihrer Ahnen nach. Miles Dorameth aus Regina in Kanada erklärt, dass man die Reise der Ahnen dennoch schlecht mit der heutigen vergleichen kann.
Meine Ahnen kamen aus dem westlichen Deutschland, manche von den anderen kamen aus dem Elsass. Wir sind nach Ulm gefahren und haben gesehen, wie sie die Boote genommen haben. Wir sind nicht selbst die Donau heruntergefahren, deshalb sind wir damit nicht vertraut, aber man konnte es sich anschauen. Es hätte länger gedauert, als wir gefahren sind. Vom Banat sind sie wahrscheinlich nach Hamburg und von da aus nach New York oder Halifax, was eine unglaubliche Reise von 10 Tagen bedeutete. Wir sind 7 Stunden geflogen, also sehr viel weniger.
Die Sitchidorf Village Association ist eine von vielen Vereinigungen in Nordamerika, die sich mit Genealogie beschäftigen. Ihre Mitglieder stammen aus Kanada und den USA, beziehungsweise ursprünglich aus Sitchidorf und Umgebung. Denn das verbindet die Familienforscher. Ihre Wurzeln liegen in Sitchidorf und den umliegenden Ortschaften Georgshausen, Bethausen, Sitschanfeld, Deutsch-Zamora, Heideschütz und Morawica. All diese Orte liegen in der Grenzregion Rumänien-Serbien, entweder auf rumänischer oder serbischer Seite. Am Anfang trafen sich die Familienforscher eher zufällig. Heute sitzt die Reisegruppe nach den Ausflügen gern abends zusammen und erzählt. Zur Reise sind 13 Mitglieder des Vereins und ihre Angehörigen aufgebrochen. Insgesamt hat der Verein aber 90 zahlende Mitglieder. Etwa 200 bis 250 Personen profitieren von den Informationen des Vereins und steuern selbst welche bei. Glenn Schwartz ist ebenfalls aus Regina, Kanada. Er erzählt, wie alles begann.
Wir haben 1996 angefangen. Es gab mehrere Leute, die ihre Familiengeschichte im Alleingang erforschten. Sie trafen sich in Forschungsräumen und versuchten, etwas herauszubekommen. Über die Jahre haben wir es geschafft, eine Menge Ressourcen, Bücher und Kirchenakten zusammenzutragen. Unsere erste Reise war 2006, die nächste 2008, dann 2010 und jetzt dieses Jahr.
Wichtig ist es, Schwartz, den Leuten klarzumachen, dass es keine Studienreise ist, die er organisiert. In ein Archiv gehen und Akten konsultieren könne jeder für sich. Ihm ist ein anderer Aspekt wichtig. Das macht die Reise auch für Leute interessant, die nicht so gerne in Kirchenbüchern Namenslisten durchgehen.
Wir gehen die gleichen Wege, die unsere Vorfahren gegangen sind. Wir gehen also in die Dörfer, damit wir sehen können, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Es ist schwierig, das zu erklären. Wenn man nicht in Familiengeschichte interessiert ist, ist es egal. Aber wir sind daran interessiert und uns ist es nicht egal. Es ist wichtig für uns, dort zu sein, wo sie waren und zu sehen, wo sie lebten.
Die Reise führte die Gruppe kreuz und quer durch das Banat. Besucht wurden vor allem die Dörfer. Die Städte dienen nur als Ausgangspunkt für die Ausflüge. Von Temeswar in Rumänien und Werschetz in Serbien aus wurden zahlreiche ehemals deutsche Siedlungen im Banat besucht. Dabei können alle Teilnehmer auch Wünsche äußern, welches Dorf sie sehen möchten, was die Planung aber auch oft schwierig macht. Ein wichtiger Punkt sind dabei immer die Friedhöfe, wo man versucht, einen Anhaltspunkt zur Familiengeschichte zu finden. In Rumänien sind diese viel besser erhalten als in Serbien. Dennoch gibt es auch in Serbien sehr schöne Momente.
Wir besuchten das Dorf Plandište in Serbien, welches das Heimatdorf für die Miles-Familie und auch für meine war. Sie hielten eine römisch-katholische Messe extra für uns. Das war sehr emotional, in der Kirche zu sein, in der unsere Vorfahren schon beteten.
Für viele der Teilnehmer sei es einfach wichtig, einmal das Dorf zu sehen, aus dem die Ahnen stammten, auch wenn sich heute viel verändert hat. Miles Dormuth machte zum Beispiel eine interessante Feststellung. Die Vegetation und das Klima vor Ort sind sehr ähnlich zu der Region in Kanada, in der sich seine Vorfahren schließlich niedergelassen haben. Ob das ein Grund war oder nicht, sich genau dort anzusiedeln, kann er heute nur spekulieren. Er ist jetzt bereits zum dritten Mal bei einem Besuch in Europa seiner Ahnen dabei und fährt immer wieder gerne mit. Miles Dormuth.
Der Hauptgrund war in der Vergangenheit, Genealogie, dorthin zu gehen, wo mein Großvater und meine Großmutter gewesen sind. Aber ich hatte so viel Spaß bei den Reisen, dass es nun eher darum geht, wieder mitzufahren. Nicht jeder war bei den letzten Reisen dabei, aber wir kommen gut miteinander klar und wir haben eine Menge Spaß.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Arad. Zum ersten Mal wurden die österreichischen Kulturtage in Arad organisiert. Sie standen im Zeichen europäischer Ideen. Es sind 100 Jahre seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges her, der zum Zerfall der damaligen Donaumonarchie führte und 25 Jahre seit der Wende, die den Weg osteuropäischer Länder zur europäischen Integration ebnete. Ausstellungen, Konzerte und Filmvorführungen standen auf dem viertägigen Veranstaltungsprogramm Anfang Juni. Adi Ardelan von Radio Temeswar fasst zusammen.
Das Jahr 1914, soziale und kulturelle Verhältnisse in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg. Mit der Vernissage einer Wanderausstellung der Wiener Universität zu diesem Thema starteten die österreichischen Kulturtage beim Sitz des Arader Kreisrates. Die Initiative, die österreichischen Kulturtage nach Arad zu bringen, hatte der Verein Musikforum Europa. Unterstützung kam vom Arader Kreisrat durch sein Kulturzentrum und vom österreichischen Kulturforum Bukarest, erklärt Hauptveranstalterin Rodica Talmaciu.
Das ist eigentlich ein älterer Traum sozusagen. Vor einem Jahr haben wir begonnen, darüber zu sprechen mit dem Kulturzentrum des Kreisrates Arad. Und dadurch, dass auch die nötige Unterstützung diesmal da war, könnten wir endlich einmal dieser Traum in Erfüllung bringen.
Die Eventreihe lief unter der Schirmherrschaft der österreichischen Botschaft in Bukarest und des österreichischen Honorarkonsulats in Temeswar. Botschafter Michael Schwarzinger begrüßte die Teilnehmer zur feierlichen Eröffnung.
Es freut mich, dass die Kulturtage zur Eröffnung die neue Wanderausstellung über den Ersten Weltkrieg belegte Ruhe vor dem Sturm zeigen. Arad ist die Premiere dieser Wanderausstellung, die wir auch in anderen
Zugegen bei der feierlichen Eröffnungsrunde der österreichischen Kulturtage in Arad war auch eine Nachfolgerin des ehemaligen Thronprinzen Franz Ferdinand, Fürstin Anita von Hohenberg.
Ich möchte diesen Tagen, die ab jetzt eben starten, einen ganz, ganz großen Erfolg wünschen und danke sehr, dass sich da wirklich unser Land Österreich mit seinem Exzellenz, dem Botschafter, sich da zusammengetroffen haben in dieser wunderschönen Stadt Arad, die ich auch schon seit vielen Jahren kenne.
Es folgte die Eröffnung der Wanderausstellung zum 100. Jahrestag seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Seitens der Wiener Universität sprach Dr. Stefan Kutzenberger.
Damals brachte das Antisemitismus und Nationalismus mit sich. Und in diesem Druckkochtopf kam die Idee auf, dass vielleicht ein Krieg die Lösung aller Probleme sein könnte. Heutzutage wissen wir, Krieg ist niemals eine Lösung. 100 Jahre später aber haben wir das große Friedensprojekt Europa vor uns.
Zur Vernissage spielte das Wiener Salonquartett österreichische Musikstücke, die um die Jahrhundertwende entstanden sind. Die Ausstellung kann man bis Mitte Juni beim Sitz des Arader Kreisrates sehen. Der zweite Eventtag der österreichischen Kulturtage in Arad war den Kinderchören gewidmet. Der Kinderchor Superar bot ein Konzert im Festsaal des Moiseni-Chorer-Kollegs. Davor hielt der musikalische Leiter des Kinderchors Wiener Sängerknaben eine Werkstatt für Musikpädagogen, Gerald Wirth.
Ich habe in diesem Workshop von meinen eigenen Erfahrungen gesprochen in Bezug mit der Arbeit mit Kindern und was man machen kann mit Kindern, die sich vielleicht noch schwerer tun, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit ihrem eigenen Singen. So ein Workshop ist nicht nur etwas, wo man etwas beibringt anderen Leuten, sondern es ist immer ein Austausch, wo man auch lernt.
Verträumt in einer musikalischen Welt ging es am dritten Eventtag der österreichischen Kulturtage in Arad zu. Die Delta-Kunstgalerie der Stadt war Gastgeber der Ausstellung Traumwelten. Der österreichische Bühnenbildner und Regisseur Manfred Waber stellte die Kulissen des Opernfestivals in St. Margareten vor.
Es sind Traumwelten, poetischer Realismus. Es sind quasi Themenwelten, jedes Jahr eine neue Themenwelt in den Steinbruch. 7000 Quadratmeter ist der groß, hineingebaut werden. Aber nicht so, dass man diese einzigartige Natur verbaut, sondern dass es ergänzend wirkt zu diesen wunderbaren Naturkulisse. Und dadurch hat es immer den Anschein, dass das schon immer da gestanden wäre. Es ist eigentlich wie eine riesige Filmdekoration, wo die Menschen reinkommen und sofort sich in einer anderen Welt verspüren und sehen. Und das ist gerade die Welt, in der gerade diese Oper spielt, und dann findet man sich unheimlich leicht hinein.
Den Bühnenbildner Manfred Waber brachte zum ersten Mal nach Arad der Chefdirigent des Europa-Symphonieorchesters Wolfgang Grös, Vorsitzender des Musikforums Europa.
Ich habe Herrn Waber kennengelernt anlässlich einer Orchesteraufnahme als Background für die Zauberflöte für Kinder. Und habe ihm dann mein Orchester, Europa Symphony, das ja nur aus den besten rumänischen Musikern besteht, ans Herz gelegt. Und es kam zu dieser Aufnahme in Arad, das war 2006. Und Herr Waber war sehr begeistert vom Orchester. Und ab 2007 spielt das rumänische Orchester jährlich bei den Opernfestspielen St. Margareten.
Die Arader wissen schon sehr viel über Österreich, aber es ist vielleicht eine Auffrischung der Erinnerung von dem, was sie wissen. Und dann vielleicht noch Anregungen, zum Beispiel auch mal nach St. Margareten zu fahren, zu den Opernfestspielen und sich da vielleicht einmal die AIDA heuer anzusehen im Sommer.
Sagt die Direktorin des österreichischen Kulturforums in Bukarest, Elisabeth Marinkovic.
Im Rahmen dieser Ausstellung wird auch das Ensemble Donauwellenreiter aus Wien auftreten.
Fügt Hauptveranstalterin Rodica Talmaciu hinzu.
Das ist ein World Music Ensemble. Sie werden uns eine weniger bekannte Art von Musik präsentieren.
Hundert Jahre seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 25 Jahre seit der Wende. Den Bogen zog der österreichische Regisseur Banater Herkunft Robert Dornhelm am vierten Eventtag der österreichischen Kulturtage in Arad. Innerhalb eines Filmmarathons im Mäuse-Nicora-Kolleg konnte man mehrere Robert Dornhelm-Filme sehen, darunter die Oper La Bohème, den Spartakus-Streifen oder die Geschichte des österreichischen Kronprinzen Rudolf.
Es war meine erste Wiederkehr in Europa für einen großen europäischen Film. Und die haben mir immer Sorgen gemacht, wenn ich wiederkomme, dann glauben sie, ich komme nach Hollywood, das ist alles. Ne? Und das war eine sehr angenehme, ruhige, lustige Arbeit. Wir haben viel Spaß dabei gehabt.
Wir stehen auf den Schultern großer Männer.
Und ein Zeichen wahrer Größe wäre es, zu erkennen, es ist Zeit, die Last zu teilen oder sie einem anderen zu übergeben.
Um Machtkampf geht es auch 75 Jahre später, diesmal in Rumänien.
Es waren zwei Freunde im Temmelschwarm. Der eine ging, der andere blieb. Und sie sahen sich lange nicht mehr.
Regisseur Robert Dornhelm stellte in Rumänien Erstaufführung seinen mehrfach ausgezeichneten Film Requiem für Dominik vor. Der Streifen dokumentiert mit Originalaufnahmen die mehr oder weniger bekannten Seiten der Ereignisse in Temeswar vor 25 Jahren. Produzent Norbert Blecher erzählt, wie es zur Verfilmung dieser Geschichte kam.
Das hat sich kurzfristig ergeben mit meinem Freund Robert Dornhelm, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Wir waren in der Planung, wir wollten eine Komödie drehen und dann ist die Revolution passiert und dann hat Herr Dornhelm diesen Zeitungsausschnitt gesehen und hat gesagt, du, Norbert, setz dich ins Auto. Und dann sind wir einfach, waren wir im Jänner, waren wir in Temeswar und ein paar Wochen später haben wir schon gedreht. Das war für mich einer der spannendsten Filme, die ich in meinem Leben je produziert habe.
Spannend war es auch für Regisseur Robert Dornhelm selbst, denn der Kampf um die Wahrheit war nicht leicht. Doch hatte er Glück mit den ausländischen Journalisten.
Sie haben mich verhaftet, aber es war keine eigentliche Verhaftung, das war elegant. Deswegen habe ich die Journalisten mitgenommen, als Schutz, weil ich gewusst habe, wenn die mich einsperren, habe ich 6 internationale Journalisten, die einen furchtbaren Krawall machen. Das können sie sich nicht leisten. In Anbetracht dessen, dass jetzt die Revolution die Diktatur besiegt hat und es eine neue Demokratie geben soll. Also ich habe denen natürlich gesagt, wenn ihr mich da behältst, dann glaubt ihr morgen Cover Stories in allen Zeitungen in Österreich, Deutschland und Frankreich.
Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Dominik, ein Freund des Regisseurs aus seiner Kindheit, wurde als Mörder verpönt und mit einer Schusswunde im Krankenhaus einfach dem Sterben überlassen.
Ich habe euch was zu sagen.
Ich kann mich verbürgen und ich weiß, ich kenne die Familie sehr gut. Man weiß, er hat niemanden umgebracht.
Fügt Regisseur Robert Dornhelm hinzu.
Er war ein Chemiker. tief religiös. Was kann das für ein böser Mensch gewesen sein, den man auf diese elendigen Weise umbringen lässt und sterben lässt? Also es gibt keine Rechtfertigung dafür. Die Revolution hat die Mörder gesucht, damit diese manipulierten 1000, 100.000, 10.000 Tote, um die Revolution anzufachen, hat man diese Horrormeldungen überall, über das ungarische, jugoslawische, damals noch Fernsehen, nach Rumänien zurückgestrahlt, damit die Leute auf die Straße gehen und damit man eine Volksbewegung damit erzählt.
Requiem für Dominik, ein Film, der in Rumänien erst 25 Jahre nach den Dreharbeiten zu sehen ist.
Das finde ich eigentlich unverständlich und unverzeihlich. Es geht hier nicht um Geld, denn diese Filme werden mehr oder minder verschenkt. Oder um Minimalsummen kann man die erhalten. Das Interesse oder das Unangenehme dabei, das Peinliche dabei, das Unglamouröse. Es ist ein harter, unangenehmer Film.
Die österreichischen Kulturtage in Arad endeten mit einem Dialog. Der Journalist und Politikanalytiker Emil Huresianu führte ein Gespräch mit Regisseur Robert Dornhelm zum Thema Aus dem Banat nach Hollywood.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, im Banater Bergland. Am Samstag jährt sich das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie zum 100. Mal. Das Geschehen vom 28. Juni 1914 gilt als Auslöser des Ersten Weltkrieges. Aus diesem Anlass fanden und finden diese Woche Gedenkveranstaltungen im Banater Bergland bei Reschica statt. Es gibt Kranzniederlegungen, Messen, eine Ausstellung und eine Buchvorstellung. Mit dem Veranstalter hat sich Astrid Weiß von Radio Temeswar in Verbindung gesetzt.
Unter dem Motto »Jeder Krieg ist eine Niederlage des menschlichen Geistes« von Henry Miller veranstaltet das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen, der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica und ihre Partner eine Reihe von Ehrungen und Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkrieges diese Woche. Der deutschen Gemeinschaft im Banater Bergland seien die Gedenkstätten und Denkmäler, die dieser Ereignisse errichtet wurden, besonders wichtig, erklärt Forumsvorsitzender Erwin Josef Ziegler.
Schon bereits seit dem Beginn hat sich das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen dafür eingesetzt, dass Gedenkstätten im Banater Bergland aufrecht gehalten werden oder neu errichtet werden. Wir haben schon von Beginn an gleich mit dem Fliegergrab am Reschicer großen Friedhof begonnen und in den Jahren haben sich mehrere Gedenkstätten hinzugereiht. Mit Hilfe des Verbands der Veteranen aus Rumänien, aber auch des österreichischen Schwarzen Kreuzes und des Bundes für die Kriegsgräberfürsorge aus der Bundesrepublik Deutschland, haben wir in den Jahren mehrere Gedenkveranstaltungen organisiert. Wir haben traditionell immer am Volkstrauertag Mitte November jeweils eine Gedenkveranstaltung auch im Banater Bergland organisiert, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesdeutschen Konsulat in Temeswar.
In diesem Jahr gedenkt man dem Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren am 28. Juli 1914. Doch bereits einen Monat davor hatte das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Ferdinand und dessen Frau Sophie bei Sarajevo stattgefunden. Auf dieses Datum hinweisend richten die Deutschen aus dem Banater Bergland ihre Gedenkveranstaltungen diese Woche aus. Mit Kranzniederlegungen und Gebeten gedachte man bereits in den Karaschan-Ortschaften Bosovic, Steildorf, Görlichte, Nadrag und Deutsch-Saskat der Gefallenen der beiden Weltkriege.
Es sind dies nicht nur Veranstaltungen für die Opfer des Ersten Weltkrieges, sondern wir gedenken aller Opfer von Weltkriege, Vertreibung, von Deportation und so weiter, die anhand der beiden Weltkriege
zu grausamen Übeltaten kam. Deshalb legen wir Grenzen nieder und halten Gebete mit den Christen des Banater Berglands, nicht nur an Gedenkstätten des Ersten Weltkrieges, sondern auch an die Gedenkstätten des Zweiten Weltkrieges.
Montag eröffnete man zudem eine Ausstellung in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek in Reschica mit Fotos der Denkmäler, die an den Ersten Weltkrieg erinnern, im Banater Bergland. Diese Sammlung soll den Reschizaren und Besuchern die Vielzahl der Mahnmale und Gedenkstätten aus dem Banater Bergland offenbaren, sagt Erwin Josef Ziegler. Für ihn findet jedoch die Hauptgedenkveranstaltung am Freitag um 11 Uhr im Kreisrat Karasch-Severin in Reschica statt. Dabei wird als Gast Professor Rudolf Gräf von der Klausenburger Babesch-Bolyai-Universität einen Vortrag halten.
Über das Banater Bergland und den Ersten Weltkrieg. Anschließend findet auch eine Buchpräsentation statt. Das Buch ist viersprachig. Und zwar, es geht um Karol Beretskys Album mit Fotos aus dem Ersten Weltkrieg. Die Urenkelin des berühmten Reschitzerer Fotografen Karol Beretsky ist Mitglied des Kunstkreises Deutsche Kunst Reschitzer des Demokratischen Forums Banater Bergland Deutschen, Violika Anna Farkasch. Sie hat zufälligerweise vor einem Jahr entdeckt diese Fotos in der Archiv der Familie und hat sie uns frei zur Verfügung gegeben, um sie zu veröffentlichen.
Der junge Karol Beretsky kehrte, nachdem er seine Lehre zum Fotografen in Budapest gemacht hatte, 1914 nach Reschica zurück. Da wurde er jedoch zur Front berufen. 2 Jahre lang schoss er Fotos von dem Ersten Weltkrieg.
Wir haben Fotografien aus dieser Zeitspanne, aus dem Ersten Weltkrieg. Leider konnten wir diese Fotos nicht mehr an Ort und Stelle richtig stellen, denn wir wussten nicht, wo sie abgebildet wurden. Jedenfalls sind sie dokumentarisch wertvoll, besonders in diesem Jahr, wo wir eben diese 100 Jahre Erster Weltkrieg gedenken. Deshalb ist es auch für uns wichtig gewesen, dass wir all diese Fotos in einem Sammelband herausbringen. Es ist übrigens die 59. Buchveröffentlichung des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica.
Auch am Wochenende finden noch Gedenkveranstaltungen zu 100 Jahren seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges im Banater Bergland statt. Eine heilige Messe für die Opfer der beiden Weltkriege gibt es in der römisch-katholischen St. Martinskirche im Heckenort Moritzfeld am Samstag um 17 Uhr mit anschließender Ehrung der Gefallenen des Ersten Weltkrieges beim Denkmal im Kirchhof. Am Sonntag ist der deutsch-rumänische Gottesdienst in Caransebeș um 10 Uhr dem Gedenken der Opfer der beiden Weltkriege gewidmet. Eine Andacht und Kranzniederlegung finden danach beim Denkmal der Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Neu-Caransebeș am Sonntag statt. So Erwin Josef Ziegler.
An diesen Veranstaltungen nehmen teil hauptsächlich Vertreter der deutschen Gemeinschaft aus Reschica und wenn vorhanden auch Vertreter der deutschen Gemeinschaften aus den jeweiligen Ortschaften. Und selbstverständlich auch ein Priester, ein römisch-katholischer Priester, der Gebete bei den jeweiligen Gedenkveranstaltungen darstellen wird. Als Gast haben wir sowohl in Nadrach wie auch bei der Hauptveranstaltung im Reschica am 27. Juni Vizekonsul Siegfried Geilhausen von Seiten des deutschen Konsulats in Temeswar.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Ungarn. Deutsch macht Spaß, vor allem wenn man die Sprache spielerischer lernt. Diese einmalige Chance haben zahlreiche Kindergartenkinder im ungarischen Fünfkirchen. Im Valeria-Koch-Kindergarten im Fünfkirchen gibt es nämlich seit September letzten Jahres 7 rein deutschsprachige Gruppen. Über das Pilotprojekt spricht Christina Arnold von Radio Fünfkirchen mit der Leiterin der Einrichtung Iboyo Engländer Hock.
Laut Elterngespräche beziehungsweise durch die Gespräche mit den Kindergärtnerinnen ist der Erfolg eindeutig. Sicherlich ist der Anfang schwer gewesen und das Niveau beziehungsweise der Gebrauch der deutschen Sprache ist nicht in allen Gruppen gleichmäßig, aber alle streben danach wirklich, sich selbst zu überwinden und nur Deutsch zu sprechen. Und das merkt man den Kindern an. Und auch an den Eltern sieht man es, denn auch wenn wir in der Stadt uns begegnen, werde ich von den Eltern Deutsch begrüßt.
Warum war das damals nötig, vor einem Jahr alle 7 Gruppen einsprachig zu machen?
Der Vorläufer war eine Gruppe vor 2 Jahren. In jenem Jahr hatten wir viel zu viele Bewerbungen und da habe ich gesagt, wir können eine Gruppe noch starten. In dem Kindergarten in der Sönjestraße hatten wir einen kleinen Raum, der umgestaltet werden konnte, aber dann starten wir das Programm Einsprachigkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kinder durch die fast rein ungarische Umgebung nur dann zu einer richtigen Zweisprachigkeit gelangen können, wenn sie eine Zeit lang ein einsprachiges Programm durchgehen. Zum Glück ist unser Elternhintergrund auch so, dass die ungarische Spracherziehung, all das, was man dann zum Schulbeginn braucht, um ungarische Sprache und Literatur auch lernen zu können, das Elternhaus praktisch bei uns in unseren Kindergärten nachholen kann oder aufholen kann. Und deshalb können wir es uns hundertprozentig erlauben, ein deutschsprachiges Programm durchzuziehen. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gewagt, im ersten Jahr gleich alle Gruppen einsprachig zu gestalten. Viel Skepsis lag auch bei den Kindergärtnerinnen und auch die Eltern wären nicht so leicht zu überzeugen gewesen. Nach einem Jahr, wo alle den Erfolg dieser Gruppe gesehen haben, die Kinder im Hof, dass die andere Gruppe oder die Mitglieder der anderen Gruppe Deutsch sprechen. Das hat einen gewissen Ehrgeiz dann geweckt, auf den ich dann bauen konnte. Und so haben wir besprochen und mit den Kindergärtnerinnen dann auch abgemacht, dass wir alle Gruppen einsprachig starten. Auch von den Eltern war eigentlich die Nachfrage sehr groß, denn nach einer Zeit haben sie den Unterschied gesehen. Der Unterschied lag eigentlich im aktiven Sprachgebrauch und in der Initiative der Kinder, dass sie anfangen, Deutsch zu sprechen oder Deutsch die Kindergärtnerinnen anzusprechen. Von Seite der Eltern kam dann natürlich die Frage, wieso ihre Kinder, die in den anderen Gruppen sind, schlechter sind als die anderen. So ist es formuliert worden. Und das ist ein gewisser Ehrgeiz, auf den man dann bauen kann. Und so haben wir jetzt im September mit allen 7 Gruppen gestartet.
Befürchtungen gab es trotzdem. Was waren denn die Befürchtungen der Eltern?
In erster Linie, dass sie dann für die Schule nicht gut genug vorbereitet werden, beziehungsweise für das Leben. Also sie haben Angst gehabt, dass die mangelnde Ungarischsprachigkeit im Kindergarten, was Beschäftigungen betrifft, Themen betrifft, die schulischen Leistungen später beeinträchtigen wird. Aber nachdem ich dann ein Elternforum zusammengerufen habe und eindeutig dargelegt habe, was sie zu Hause machen können, beziehungsweise mit den Kindergärtnerinnen wie zusammenarbeiten können, dann hat das sie überzeugt. Und es gab auch eine Mutter, die nachher mich angesprochen hat und gesagt hat, wieso haben wir sie das schon nicht schon früher uns erklärt. Eine einzige Ausnahme gibt es, das Märchen beim Nachmittagsschlaf. Da gibt es 2 Märchen, ein deutsches und ein ungarisches, damit sie auch das ungarische Märchenerlebnis so zum Einschlafen dann haben.
Was waren die Befürchtungen der Kindergärtnerinnen?
Die Kindergärtnerinnen hatten davor Angst, dass die emotionale Bindung zwischen den Kindern und der Kindergärtnerin nicht so fest sein kann, wenn es in einer Sprache passiert, dass die Kinder noch nicht beherrschen oder nicht genügend beherrschen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich dürfte das auch kein Problem sein, denn sicherlich gibt es Situationen, wo sie spontan ungarisch reagieren werden. Ein weinendes Kind kann man nicht so beruhigen, dass es nicht versteht, was man zu ihm sagt. Aber das ist auch nicht der sprengende Punkt der Sache, sondern eben, dass sie grundsätzlich danach streben, Deutsch zu sprechen und in Ausnahmesituationen, wenn die Situation es erfordert, dann auf Ungarisch.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem nächsten Beitrag verweilen wir, werte Damen und Herren, in Hermannstadt. Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Joachim Gauck, hat Erwin Hellmann aus Kronstadt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Erwin Hellmann hat sich seit Jahren ehrenamtlich für die Belange der deutschen Minderheit verdient gemacht. Besonders hervorzuheben sind seine Tätigkeit als Beauftragter für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sowie sein Einsatz als Bezirkskirchenkurator des Kirchenbezirks Kronstadt der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland für Siebenbürgen, Judith Urban, hat den Orden und die Verleihungsurkunde im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 19. Juni an Herrn Hellmann übergeben. Mehr dazu erfahren Sie von unserer Kollegin Imola Makavei von Radio Neumarkt.
Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier in den Räumen des Deutschen Konsulats in Hermannstadt aus einem ganz besonderen Anlass begrüßen darf. Wir sind heute hier versammelt, um das Lebenswerk und die Lebensleistung von Herrn Erwin Hellmann zu würdigen.
Mit diesen Worten begrüßte die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland für Siebenbürgen, Judith Urban, Erwin Hellmann aus Kronstadt. Ihm wurde am 19. Juni im Deutschen Konsulat Hermannstadt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde die Tätigkeit Erwin Hellmanns als Beauftragter für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge sowie sein Einsatz als Bezirkskirchenkurator des Kirchenbezirks Kronstadt der Evangelischen Kirche AB in Rumänien hervorgehoben. Unsere Mitarbeiterin Ruxandra Stanescu aus Hermannstadt war dabei und führte das folgende Gespräch mit Erwin Hellmann.
Es ist für mich doch eine große Freude. Ich habe nie nach Anerkennung gestrebt. Und als diese Ankündigung ganz unerwartet kam, da habe ich mich doch gefreut. So oder so, was ich getan habe und was ich tue, hängt nicht von dem ab. Aber, dass es anerkannt wird, das kann man schätzen.
Und Sie sind mit der Familie dabei?
Ja, meine Frau, mein Sohn, meine Schwiegertochter und drei Enkelkinder.
Sie freuen sich auch?
Alle haben sich gefreut.
Sie möchten noch weitersetzen Ihre Arbeit. Was für Pläne haben Sie für die nächste Zeit?
Ich habe die gute oder schlechte Angewohnheit, in alten Büchern zu kramen. Und da finde ich immer wieder Themen, die heute fast vergessen sind und die es verdienen, wieder ans Licht gebracht zu werden. So schreibe ich immer wieder die verschiedensten Zeitungsartikel. Vor allem in der ADZ, aber auch in der Neuen Kronstädter Zeitung.
Also Sie schreiben in der nächsten Zeit?
Ja, manches.
Auch die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland für Siebenbürgen, Judith Urban, wurde von unserer Mitarbeiterin Ruxandra Stanescu zu diesem Event befragt.
Schon das zweite Mal in Ihrer Zeitspanne, wo Sie bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande verleihen, was bedeutet das für Sie und für
Ja, es ist natürlich immer wunderschön, wenn der Herr Bundespräsident einem verdienten Mitglied der deutschen Gemeinschaft das Bundesverdienstkreuz verleiht. Ich habe ja im Endeffekt dann immer die Freude, das übergeben zu dürfen. Die Verleihung macht der Herr Bundespräsident. Ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Zeichen der Anerkennung für das Lebenswerk und die Lebensleistung der Einzelnen, die immer, wenn man das mal nebeneinander hält, mit Arbeit für die Gemeinschaft, Arbeit für die deutsche Minderheit, Arbeit für die Kirche zusammenhängen. Und im Falle von Herrn Hermann natürlich auch noch der besondere Verdienst für die Kriegsgräberfürsorge hier in Rumänien.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute weiter, Damen und Herren, in Bukarest. Am 11. Juni hat der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Werner Hans Lauck, dem emeritierten Professor Dr. Konstantin Anton Micu von der Universität Polytechnica Bukarest das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in einer kleinen Feierstunde übergeben. Geehrt wurde mit der höchsten Anerkennung seitens des deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck, dessen außergewöhnliches Engagement zur Förderung der deutschen Sprache im rumänischen Hochschulwesen sowie der Beziehungen zwischen deutschen und rumänischen Bildungseinrichtungen, die zu der Entwicklung von über 70 nicht-germanistischen Studienzweigen in deutscher Sprache in Rumänien führten.
Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Herr Joachim Gauck, hat Ihnen, verehrter Herr Professor Micu, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Und ich habe die Freude und Ehre, als sein Vertreter in Rumänien, in seinem Auftrag Ihnen die Ordensinsignien und die Ordensurkunde zu überreichen.
Große Ehre für Professor Dr. Konstantin Anton Micu von der Technischen Universität Bukarest. Der renommierte Professor bekam am 11. Juni vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Werner Hans Lauck, das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Das Bundesverdienstkreuz erhalten nur Persönlichkeiten, die sich über das übliche Maß hinaus engagieren. Die Maßstäbe der Ordensverleihung in Deutschland seien streng. Die Ehrung sei daher ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung seiner großen Leistungen zugunsten der deutsch-rumänischen Beziehungen, unterstrich der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Werner Hans Lauck. Professor Dr. Konstantin Anton Micu nahm die Urkunde und das Verdienstkreuz gerührt entgegen. Diese Auszeichnung sei aber nicht nur eine Anerkennung seiner eigenen Verdienste, sondern all seiner Kollegen und Mitarbeiter von der Technischen Universität Bukarest.
Es ist mir eine außerordentliche Ehre, das Verdienstkreuz am Bande verliehen zu bekommen. Diese hohe Ehrung richtet sich jedoch nicht nur an mich, sondern an all meine Kollegen in der Polytechnika, die mich bei der Gründung und bei Ausbau der deutschsprachigen Abteilung im Bereich Wirtschaftsingenieurwissenschaften mit ihrem Enthusiasmus, Vertrauen und Bemühungen unterstützt haben.
Professor Micu hat über lange Jahre die Stellung der deutschen Sprache und Kultur im rumänischen Hochschulwesen gefördert. 1991 gründete er die deutsche Abteilung des Instituts für Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität Bukarest. Aus Pionierleistungen wie dieser ist in Rumänien ein weltweit einzigartiges Netz von über 70 deutschsprachigen nicht-germanistischen Studiengängen erwachsen. Ziel ist die Ausbildung zwei- bzw. mehrsprachiger Fachleute mit einer großen Bandbreite an Kompetenzen, die in rumänischen Unternehmen mit internationalen Kontakten, Joint Ventures und ausländischen Unternehmen mit Niederlassungen in Rumänien eingesetzt werden sollen. Zahlreiche Absolventen haben bereits die Uni verlassen und sich als erfolgreiche Ingenieure im In- und Ausland behauptet. Für Professor Dr. Micu ist das die höchste Anerkennung seines unermüdlichen Schaffens an der Technischen Universität Bukarest.
Wir sind stolz, dass unsere Absolventen und Studenten, die deutschen Unternehmen, die in Rumänien investieren wollen, aktiv unterstützt haben und vor allem für die kleinen und mittelständischen Unternehmen interessant waren. Über ihre Tätigkeit in rumänischen Unternehmen mit deutscher Beteiligung oder in auf dem deutschen Markt aktiven rumänischen Unternehmen haben sie dazu beigetragen, dass Deutschland zum wichtigsten Geschäftspartner Rumäniens wurde.
Nebst Freunden und Kollegen gratulierten Professor Dr. Micu auch deutsche Kollegen von der Technischen Universität Darmstadt, die aus einem ganz besonderen Anlass nach Bukarest gekommen waren. Am kommenden Tag, den 12. Juni, wurde nämlich in Bukarest das 40-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Polytechnica Bukarest gefeiert. Die Kooperation mit der Universität Polytechnica Bukarest zählt zu den ältesten Partneruniversitäten der Technischen Universität Darmstadt. Der erste Vertrag zwischen der damaligen Technischen Hochschule Darmstadt und der Universität Polytechnica Bukarest wurde 1974 unterzeichnet. Seitdem herrscht eine rege Kooperation zwischen den beiden Universitäten. Professor Dr. Micu betonte immer wieder, dass das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland eine Auszeichnung aller sei, die die angehenden Ingenieure auf dem Weg ins berufliche Leben begleitet haben und weiterhin begleiten.
Diese hohe Auszeichnung ist ein ehrenvolles Zeichen der Anerkennung der außerordentlichen Leistung aller Beteiligten, Deutsche und Rumänen gleichermaßen. Ich bin nur Ihr bescheidener Verwahrer.
Professor Dr. Konstantin Anton Micu will sich auch weiterhin für die Entwicklung der bilateralen und multilateralen Kontakte zu Universitäten und Hochschulen in den Industrienationen einsetzen, mit dem Ziel, einen effektiven Transfer von pädagogischen und fachspezifischen Kenntnissen zu gewährleisten, das gegenseitige Kennenlernen zu fördern und die nötigen Voraussetzungen zur Diplomanerkennung zu schaffen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
An dieser Stelle sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Juni-Ausgabe des Funkmagazins gekommen, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien. Monika Strava aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich nochmals ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Der Monat Juli fängt in wenigen Tagen an. Sollte Ihr Urlaub bevorstehen, wünschen wir Ihnen herrliche und erholsame Urlaubstage und wir hoffen, Sie dann dann auch Ende Juli zu unserem Funkmagazin begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.